Zwischen Kotti und Kapiteln.
Dein Buchclub im Podcast-Format.
Jeden zweiten Dienstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Für alle, die lesen lieben oder lernen, es zu tun.
Ich bin Yannick Schümann.
Und ich bin Kara Wolf. Hallo Yannick.
Hallo Kara. Es ist wieder der gleiche. Okay, in der nächsten Folge fange ich an.
Okay.
Okay. Hallo Kara. Hallo zwischen Kotti und Kapiteln Community. Wir sind wieder in meinem Wohnzimmer. Und heute reden wir über das zweite Buch, was wir gelesen haben. Es ist spannend, oder?
Es ist spannend.
Kann man von der Tradition sprechen ab dem zweiten Mal?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, aller guten Dinge sind drei.
Okay, wir machen drei und noch viel mehr.
Genau.
Aber ich finde es total schön, dass wir den ersten Roman, den wir gelesen haben, Blue Sisters, besprochen haben. Und jetzt hatten wir alle vier Wochen Zeit zu lesen und haben Halbinsel gelesen von Christine Bilkau. Aber bevor wir zum Buch kommen, will ich wissen, wie es dir geht.
Mir geht's gut. Ich habe heute keine Schuhe an, wie du siehst.
Das ist perfekt.
Das ist perfekt. Dafür habe ich
sehr, sehr schöne Füße.
Danke. Oh Gott.
Auch gleich ein Fußpodcast.
Ich wollte gerade sagen, ich starte jetzt einfach einen Feedfinder auf.
Also, liebe Leute, ich beschreibe mal kurz Karas Füße. Kara hat einen wunderschönen Nagellack. Warst du wieder bei der Pediküre, Kara?
War wie immer bei der Pediküre.
Sieht schön aus. Es ist braun-rotstichiger Nagellack. Genau. Das könnt ihr euch jetzt vorstellen.
Ich muss an der Stelle, apropos Füße, eine lustige Geschichte erzählen. Und zwar, ich bin aufgewachsen in Freiburg und in Freiburg gibt es die Blaue Brücke. Das ist so ein Ort, wo alle immer abhängen.
Das ist direkt, die Admiralsbrücke in Berlin?
Ja, es ist ein bisschen anders in dem Sinne, dass es halt eine Brücke ist und da sind dann so Stufen.
Und die Admiralsbrücke? Das ist
keine Brücke. Die Leute sitzen nicht auf der Brücke, sondern auf den Stufen an der Brücke. Und die geht über die Bahngleise drüber, also alle FreiburgerInnen wissen, worüber ich spreche und alle anderen können es mal nachgucken. Die Blaue Brücke ist blau, aber eigentlich heißt sie, glaube ich, Vivili-Brücke, weil Vivili die Partnerstadt von Freiburg ist. Jetzt habe ich mega viel über die Blaue Brücke erzählt, worum es eigentlich ging. Ich saß tatsächlich, als ich so 16 oder 17 war, mit meiner damals besten Freundin auf diesen Stufen an der Blauen Brücke und es kam ein älterer Typ vorbei und er hat uns, no joke, gefragt, ob er unsere Socken kaufen kann. Und ich war so, auf gar keinen Fall. Und meine Freundin war so, wie viel gibst du mir denn dafür?
Okay, was hat er gesagt?
Naja, er war erst so ein Zehner und ich so, auf gar keinen Fall gibst du deine Socken
so,
für einen Zehner her.
Wir wollen doch ein Bier.
So ungefähr war das wirklich. Am Ende hat sie, glaube ich, einen Strumpf für 20 Euro verkauft.
Hat sie nicht gemacht.
Doch, und ich rede von, also ich war da 16, ne? Das ist lange vor Feedfinder.
Was habt ihr mit den 20 Euro gemacht? Habt ihr an dem Abend direkt was gekauft?
Kleiner Fruchtsekt.
Cash auf die Hand?
Cash auf die Hand. Was macht man mit so einem Strumpf oder mit so einem Sneaker? Okay, wir wollen es nicht wissen. Wir reden über unsere Notizbücher. Wir sind jetzt nämlich professionelle PodcasterInnen geworden und haben jeweils ein Notizbuch mitgebracht.
Ich habe mein Notizbuch geschenkt bekommen von Marie-Claire Kosig, meine Presseagentin, die uns auch ganz toll unterstützt mit diesem Podcast. Und habe mich richtig doll darüber gefreut, weil es ein Notizbuch von Reklam ist. Sieht aus wie ein klassisches, wie das kleine Gelbe aus der Schule, was man so ein ganz bisschen verflucht hat und mittlerweile geil findet. Und das ist aber in Regenbogenfarbe. Und ich weiß gar nicht, warum sie mir das geschenkt hat.
Keine Ahnung, weiß ich auch nicht, wie Claire darauf gekommen
Kara,
ist.
Kara, warum hat sie mir ein Regenbogen-Notizbuch geschenkt? Aber
nicht. Erzähl du mir.
Ich weiß es ja auch nicht. Na gut, das, was wir nicht am Bundestag hissen dürfen, das kann ja wenigstens in unserem Wohnzimmer liegen. Und deswegen finde ich das ganz schön. Was hast du für ein Notizbuch?
Ich habe mein Notizbuch auch geschenkt bekommen. Es passt perfekt zu meinem Outfit, als hätte ich das geplant. Es ist etwas zurückhaltender und auch noch ein bisschen leer, weil wir haben ja gerade erst angefangen, professionell Podcasterinnen Notizen zu machen.
Geht so zu tun, als wären wir.
Genau. Und ich habe das geschenkt bekommen von Hanna.
Hanna, liebe Grüße gehen raus.
Liebe Grüße gehen raus an Hanna.
Apropos Hanna/Freundin, weil du gerade meintest, in Freiburg auf der Blauen Brücke warst du mit deiner ehemals besten Freundin. Warum ist sie nicht mehr deine beste Freundin?
Ich glaube, das würde jetzt zu tief gehen. Sie wohnt mittlerweile in Schweden.
Das ist doch Grund genug.
Ja, ist Grund genug, oder?
Okay. Okay, jetzt kriegen wir davon den Bogen. Ich kann ja erzählen, dass ich gerade kurz zurück bin in Berlin. Ich drehe, mein Dreh hat vor ganz kurzer Zeit angefangen. Und ich genieße es richtig toll, in Prag zu sein. Ich habe übrigens eine ganz tolle Wohnung und wir haben ja schon darüber gesprochen. Du warst noch nie in Prag und du musst mich unbedingt besuchen kommen.
Ich plane ja.
Du bekommst
ja
sogar ein ganzes Schlafzimmer für dich.
Wow.
Und das Krasse ist, ich war wieder im Restaurant. Mein Lieblingsrestaurant in Prag ist das SK. Mhm. Das ist nicht in Prag 1. Also Prag 1 ist das Zentrum. In Prag haben die ganzen Stadtteile Zahlen, Nummern, so wie in Wien. Ne?
Genau. Ja.
Und Prag 1 ist das, wo das historische Zentrum, wo auch die Karlsbrücke ist oder von abgeht.
Die Karlsbrücke gibt es übrigens auch in Wien.
Ja?
Ja.
Ist es auch eine Kopfsteinpflasterbrücke?
Moment, Karlsplatz. Ich erzähle schon wieder Quatsch.
Okay. Vor allem, wir wollen jetzt auch nicht die ganze Zeit über Brücken reden.
Nein.
Aber das SK ist auf jeden Fall ein krasses Restaurant. Da unten ist eine Bäckerei drin und du gehst rein und du sitzt quasi, ist sehr industriell und du sitzt so in einer Bäckerei und in der Küche eigentlich. Das ist mega geil. Da müssen wir unbedingt zusammen hingehen.
Geil,
also Leute, wenn ihr mal in Prag seid, geht ins SK. Das kann ich nur sehr empfehlen.
Sehr schön. Ja, ich freue mich total auf Prag.
Ja, Prag ist wirklich ganz toll.
Geil.
Da kannst du dich auf was freuen. So.
So.
Jetzt aber. Wir haben, das meinte ich ja schon am Anfang, vor 4 Wochen die letzte Folge rausgebracht und über Blue Sisters gesprochen. Und heute ist unsere zweite Book Club Edition. Das heißt, wir als Community haben gemeinsam ein Buch gelesen, nämlich Halbinsel von Christine Bilkau, und werden das gleich besprechen und werden eure Meinungen und Gedanken dazu einspielen, weil wir ganz tolle Sprachnachrichten zugeschickt bekommen haben für unsere Kategorie Anrufbeantworter. Wir werden wie immer darüber reden, wen wir daten würden aus dem Roman. Wir werden unsere Lieblingszitate vorstellen und ich würde sagen, wir starten mal offiziell die Buchbesprechung, oder?
Genau, vielleicht noch ein bisschen Vorrede. Christine Bilkau, Halbinsel, hat den Leipziger Buchpreis gewonnen.
Buchmessenpreis,
das ist ja ein sehr wichtiger deutscher Preis und verlegt wurde das Buch von Luchterhand. An der Stelle vielen, vielen Dank an Luchterhand und an Christine Bilkau, die uns 20 signierte Exemplare zur Verfügung gestellt hat oder haben, die wir verlosen durften.
Damit 20 glückliche Leute von euch eine signierte Ausgabe zu Hause hatten zum
und
Lesen.
Das ist fantastisch.
Das ist wirklich richtig toll.
Also vielen Dank.
Gut.
Genau, und dann starten wir mal mit dem Inhalt rein, oder?
Ich würde, bevor wir den Inhalt starten, einmal noch eine schöne Sache. Wir hatten ja in der letzten Book Club Edition eine tolle Sprachnachricht von Coco Mellos. Und auch dieses Mal haben wir den Kontakt bekommen von Christine Bilkau und haben sie darum gebeten, ob sie ein paar liebe Worte an uns, an die Community richten möchte. Und das hat sie getan. Und ich würde die Sprachnachricht einmal abspielen.
Hallo, liebe Leute. Hier spricht Christine Bilkau. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr Halbinsel lest oder schon gelesen habt. Und ich wünsche euch einen interessanten und lebendigen Austausch über diesen Roman, über die Geschichte von Annette und ihrer erwachsenen Tochter Lynn, die erst für ein paar Wochen und dann schließlich Monate wieder nach Hause kommt, wieder zu Hause einzieht, während dieses langen Sommers auf der nordfriesischen Halbinsel.
Schön. Danke, Christine. Wir freuen uns auch sehr auf das Gespräch. Bin sehr gespannt, Cara, wie du den Roman gefunden hast. Ich bin sehr gespannt, wie die Community den Roman gerankt hat. Und du wolltest gerade mit dem Inhalt starten. Schieß los.
Genau. Also Christine Bilkau hat es ja gerade selber gesagt. Es geht um Annette und ihre Tochter Lynn. Die ist so Anfang, Mitte 20, eigentlich von zu Hause ausgezogen, auch in der Zeit von Covid, hat im Ausland studiert und eigentlich eine gute Karriere im Bereich Nachhaltigkeit und Emissionshandel, Klimaschutz, grob gesagt, so aufgebaut. Und wir steigen eigentlich in das Buch ein mit Annette, die einen Anruf bekommt, dass ihre Tochter im Krankenhaus ist, weil sie bei einem Vortrag zusammengebrochen ist. Und von da aus starten wir dann in die Erzählung von Christine Bilkau. Und ich fand das ganz am Anfang von dem Buch, auch schon auf Seite 14, eine recht gute Zusammenfassung von diesem Verhältnis vielleicht von den beiden stattfindet. Und ich würde es einmal kurz vorlesen.
Genau, mach sehr gerne.
Ich habe Lynns Entwicklung immer mit einem leisen Erstaunen und Bewunderung verfolgt. Wenn mich Freunde oder Bekannte nach ihr fragten, wie es ihr ging oder was sie beruflich machte, musste ich darauf achten, nicht in diesen Ton zu verfallen, selbstzufrieden. Ein Ton, den ich bei anderen unangenehm fand. Einige Leute erzählten von ihren erwachsenen Kindern, als ginge es um die eigenen Karrieresprünge oder um Statussymbole. So wollte ich nicht klingen. Mhm.
Das ist eine gute Passage. Wir haben uns ja überlegt, dass wir immer jede Buchbesprechung mit einer wirklich etwas längeren Passage, nicht nur einem Zitat, starten. Und kennst du die Eltern, die sich die ganze Zeit beweihrauchen und profilieren von dem Erfolg ihrer Kinder? Und das, also ich kenne das vor allem aus dem Bereich, in dem ich arbeite. Mhm. Es gibt einfach die Helikopter-Moms und Dads, die es einfach viel zu geil finden, viel geiler als das eigene Kind, das Schauspieler oder Schauspielerin ist und damit einfach rumlaufen und das allen erzählen. Mhm. Das finde ich wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend natürlich und das baut auch einfach einen krassen Druck auf die Kinder. Ne?
Ja.
Und das ist ja genau das, worum es auch in diesem Roman geht.
Total.
Um die Mutter, die Druck aufbaut auf ihr Kind, auf das Kind, was sich von dem Druck befreien muss. Und ich finde es das spannend, dass das die Gedanken von Annette sind am Anfang des Buches. Und die Frage ist, inwiefern hat sie es geschafft und war erfolgreich darin, sich davon zu lösen, die Karriere des Kindes auf sich selbst zu übertragen.
Ja, also ich glaube, in deinem Bereich ist das wirklich krass, weil natürlich eben, sobald du mit irgendwas in der Öffentlichkeit stehst, ist es nochmal viel, viel heftiger. Ich glaube, in vielen anderen Bereichen ist es dann so, dass Eltern auch Karrierewege von Kindern gar nicht verstehen, weil die vielleicht mit den eigenen Karrierewegen gar nichts mehr zu tun haben. Also jetzt überleg dir mal, jemand ist Creator oder
einfach schon ein Begriff, den Eltern nicht verstehen.
Genau, also
oder
so.
Begriffe, für die es keine deutsche Übersetzung gibt, ne? Berufe, für die es keine deutsche Übersetzung gibt.
Voll. Und bei mir war das zum Beispiel immer so, ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaften studiert. Das war zum Beispiel für meine Großeltern überhaupt nicht nachvollziehbar, was ich da eigentlich mache.
Und okay, aber das sind ja Großeltern, aber deine Eltern?
Eltern, ne? Schon, ja. Aber die waren auch so ein bisschen so, willst du nicht vielleicht irgendwie eher was machen, was so mehr Aussichten hat, so wie Psychologie oder so.
Und was genau fanden sie, hat keine Aussicht gegeben? Und dann,
ja, also so Medien, irgendwas mit Medien, so, das war alles
wahnsinnig
so.
Wahnsinnig unwichtig heutzutage.
Ja, voll.
Wer braucht aber schon Medien?
Es war irgendwie damals, in dieser Zeit war das so ein bisschen so, weiß ich nicht. Mhm. Also die haben mich immer total unterstützt, ne? Verstehe mich nicht falsch, aber das war so, ja, also einfach irgendwie so was Solides, hat mein Vater mal gesagt. Mhm. Und das ist, finde ich, so ein Wort, was irgendwie auch total trifft. Vielleicht hattest du das mit deinen Eltern auch, weil ja Schauspielerei auch sowas ist. Entweder you make it oder du bist halt irgendwie so ein bisschen am Rumkrebsen, oder?
Also, ich kenne das von Freunden und Freundinnen aus der Branche, mit denen ich dann auch ganz, ganz offen und privat rede, dass es da andere Beispiele gab. Bei mir war das tatsächlich so dadurch, das hatten wir in der ersten Folge besprochen, ich das Nesthäkchen bin in der Familie und mein Vater einen Maurerbetrieb hat seit vielen Jahren und meine Brüder diesen Maurerbetrieb übernommen haben mittlerweile, das war schon sicher, weißt du, also ich konnte quasi machen, was ich will, ich hatte wie so einen Freifahrtschein und dadurch, dass ich ja spielerisch als Kind meinen ersten Job bekommen habe im Alter von 9, also ich habe, meine Eltern haben sich total dagegen gewehrt, eigentlich mit mir zum Casting zu gehen. Ich habe immer im Kinderzimmer getanzt und Stücke aufgeführt. Und dann hat eine Freundin meiner Mama die Annonce gelesen für eine Rolle in einem Musical in Hamburg und hat meine Eltern wirklich lange überreden müssen, dass sie da mit mir hingehen, weil das einfach ein fremdes Terrain für sie war. Und dann haben sie mich aber gefragt, ob ich darauf Lust hätte. Ich hatte natürlich total große Lust. Dann war der Drops auch schon gelutscht.
Ja.
Also jetzt wirklich, seit ich 9 bin, wusste ich, dass ich habe den Part dann bekommen als eines von 9 Kindern. Und dass ich bin in eine Welt eingetaucht und dachte, hier gehöre ich hin. Und deswegen, und dann habe ich immer weiter, dann habe ich so angefangen zu drehen. Ich bin in eine Kinder- und Jugendagentur gekommen. Aber also es gab bei mir nicht den Moment von, ich bin ein erwachsener Mensch, der nach der Schule sagt zu seinen Eltern, ich möchte Schauspieler werden.
Ja.
Also die haben das quasi von Anfang an so mitbekommen. Und
es war so mehr verwoben
total,
in deinem Aufwachsen.
Total.
Quasi.
Und ich muss noch dazu sagen, ja, sie waren am Anfang skeptisch, einfach weil es ein neues Feld für sie war. Aber sie waren 100% unterstützend. Mhm. Also sobald sie mit mir zum Casting gekommen sind, waren sie so wie, das ist genau richtig für dich. Mhm. Und dann, als ich in der Kinder- und Jugendagentur war, habe ich wirklich, ich kann mich noch daran erinnern, so als 12-, 13-Jähriger den Telefonhörer in die Hand gedrückt bekommen und meine Mama meinte, hier, deine Agentin, besprich du das mal mit ihr. Wir vertrauen dir, wir unterschreiben den Vertrag, ja. So in dem Sinne. Und das war total toll. Das heißt, die haben mich die ganze Zeit immer unterstützt. Und nochmal zurückzuführen auf das, was wir gerade gesagt haben, dass Eltern sich damit schmücken, was die Kinder machen. Das haben meine Eltern wirklich nie gemacht. Mhm. Also das Gegenteil, was auch anstrengend sein kann, die Gespräche hatte ich mit denen, wenn die mich am Set besuchen, weil ich das eingefordert habe. Mhm. Ich meinte dann, Mama, Papa, ihr besucht meine Brüder jeden Sonntag am Fußballfeld und guckt ihnen zu und schreit, wenn sie ein Tor schießen. Kommt doch mal zu meinem Spielplatz. Mhm. Und dann kamen sie zu meinem Spielplatz und standen aber hinter dem fünften Baum und haben so um die Ecke gelugt. Ja. Und waren so wie, brauchen wir nicht.
So ganz zurückhaltend.
Genau, was ganz schön ist. Ich bin ganz froh, dass sie so waren.
Ja.
Aber es kann auch anstrengend sein, wenn man sagt, euch wird etwas angeboten, ihr könnt euch auf diese Stühle setzen, hier ist der Kaffee, genießt ihn. Mm. Und das war ein Prozess, aber dann irgendwann war das auch voll schön zu beobachten, weil die das so selbstverständlich dann angefangen haben zu tun.
Ja.
So Monolog aus meinem Leben und meine Eltern, aber wir reden hier heute die ganze Zeit über, in dem ersten Roman Blue Sisters haben wir über Schwesternschaft geredet und hier in Halbinsel geht es ja um eine Mutter-Tochter-Beziehung, ne, um wieder zurückzukommen zum Buch. Es geht um Annette mit ihrer Tochter Lynn und dem verstorbenen Vater Johann. Johann ist, ich weiß gar nicht, wie alt war Lynn, als Johann verstorben?
Ich glaube, ein kleines Kind, vier, ne? Drei, vier.
Johann ist joggen gegangen und ist nicht wiedergekommen. Und Annette hat sich auf die Suche gemacht und hat eine Person auf der Straße vorgefunden. Das war Johann.
Ich finde das total gut, dass du gerade sagst, Johann ist joggen gegangen und nicht wiedergekommen, weil das im Buch ja diese Formulierung in dem Buch ja total kritisch gesehen wird von der Tochter, weil sie nämlich sagt, du hast nie die Worte dafür gefunden, dass mein Vater verstorben ist.
Wir springen jetzt zwar zum Ende des Buches, weil wir reden auch gleich noch über die Kommunikation zwischen Mutter und Tochter, aber weil wir schon da sind, das ist tatsächlich ein Zitat, was ich mir markiert habe, weil es mich so berührt hat und ich fand das wirklich total, also da habe ich Gänsehaut bekommen, als ich das gelesen habe. Die Tochter sagt, du kannst ja nicht mal aussprechen, dass er gestorben ist. Wie meinst du das? Naja, das Wort gestorben, das wird hier nicht benutzt, wenn es um ihn geht. Stattdessen sagst du, er ist nicht vom Laufen zurückgekehrt oder etwas in der Art. Ist dir nie aufgefallen, wie komisch das klingt? Was das für eine umständliche Sprechweise ist, nur um einen einzigen Begriff zu vermeiden?
Genau, diese Passage ist die, an die ich gerade gedacht habe. Ja, und ich finde das.
Und ich habe den gleichen Fehler gemacht wie Annette.
Naja, was heißt den gleichen Fehler? Du hast halt irgendwie, du bist halt so in ihrem Denken wahrscheinlich angekommen durch dieses Buch. Mhm. Also, es ist ja wirklich, das Buch ist ja sehr stark aus Annettes Perspektive geschrieben. Und sie hat ja, also Johann findet ja auch statt als innerer Monolog. Mhm. Das finde ich auch.
Als quasi das Engelchen auf ihrer Schulter.
Ja, oder halt irgendwie wie so ein Korrektiv immer. Also es gibt total viele Szenen, wo er so ein Korrektiv für ihr Verhalten oder ihre, wenn sie sich irgendwie in Frage stellt, dann kommt so dieser innere Monolog und Johann spricht. Und es gibt so auch noch einen Satz, ich weiß gerade gar nicht, in welchem Teil des Buches das vorkommt, aber ich glaube so in der Mitte. Und da sagt sie, seine Stimme, sie war ja in Wirklichkeit meine Stimme, mein Gewissen, meine Zweifel und meine Selbstkritik. Mhm. Und das ist total interessant, weil sie ja quasi einerseits nie sagt, er ist gestorben, andererseits befindet sie sich in so einem inneren Monolog mit ihrem Ex-Mann oder mit ihrem verstorbenen Mann. Stimmt eigentlich, warum Ex?
Gar kein Ex.
Gar kein Ex. Oh. Naja, aber und irgendwie, für sie ist er ja auf eine Art auch noch da, also dieser Umgang mit Verlust. Was macht man, wenn eben jemand einfach nicht vom Joggen zurückkommt?
Jetzt reden wir wieder über Tod.
Ja.
Okay, wir müssen.
Tod und Liebe.
das ist absolut, absolut tragisch. Jetzt erzähle ich wieder von. Ich habe wirklich, weil ich das letzte Mal von meiner Freundin geredet habe, ne, bin noch nicht viel. Toi, ich muss kurz auf Holz klopfen. Noch nicht viel mit dem Tod konfrontiert worden. Erst eigentlich dreimal in meinem Leben. Von einmal habe ich bisher berichtet. Der andere Fall war das Tschüss-Sagen, der Tod meines Hundes im Sommer. Und wenn wir jetzt gerade so ganz ehrlich über Johann geht zum Joggen und kommt nicht wieder reden, kann ich von meinem Onkel erzählen, der sich mittags hingelegt hat zum Mittagsschläfchen und einen Herzinfarkt hatte und nicht wieder aufgewacht ist. Mhm, es ist die gleiche Situation, ne? Also die Frau findet ihren Mann vor in einem toten Zustand und das muss einfach unfassbar grausam sein. Und dann die Frage, wie geht man danach mit diesem Verlust um? Wie kommuniziert man den Verlust? Was für ein Leben führt man danach? Redet man offen drüber? Tut man so, als wäre alles so wie vorher? Ja, macht man vielleicht auch einen Ortswechsel? Das ist jetzt hier nicht passiert. Die sind in dem Haus wohnen geblieben. Mhm. Sie war auf einmal alleinerziehende Mutter und hatte eine Tochter großzuziehen. Und hat dann, und so wurde das ja literarisch gelöst, ich finde vor allem nämlich diese innere Stimme von Johann, von ihrem Mann, kommt, wenn es um Erziehungsthemen geht,
ja,
wie sie mit Lynn redet. Also jetzt ist Lynn eine Mitte 20-jährige Frau, junge Frau, die wieder zurückgekommen ist zu ihrer Mama, weil sie diesen Schwächeanfall hatte und sich kurz wieder besinnen muss. Mhm. Und jetzt klatschen auf einmal wirklich zwei Erwachsene aufeinander,
ja,
die miteinander umzugehen haben.
Ja, und ich glaube, also du hast es ja gerade schon angesprochen, diese Frage von Kommunikation und wie spricht man darüber. Also diese kleine Szene, die du vorgelesen hast, die ist ja auch dieser Konflikt zwischen den beiden auf eine Art. Also die Tochter wirft ihrer Mutter vor, nicht über den Tod des Vaters gesprochen und kommuniziert zu haben, ihn wie so eine, also wie versteckt zu haben oder versucht zu haben auszugleichen. Und gleichzeitig ist es ja genau das Ziel der Mutter gewesen, dem Kind zu vermitteln, dir fehlt eigentlich nichts auf eine Art, ne? Und dieses Nicht-Kommunizieren oder diese Schwierigkeiten der Kommunikation zwischen den beiden finde ich ziemlich bestimmend auch für das Buch.
Mhm, total. Man wünscht sich einfach, dass sie die ganze Zeit kommunizieren.
Ja.
Aber das tun sie nicht wirklich.
Und man kennt es ja aber irgendwie auch ein Stück weit. Also für mich gehört es auch total zu diesem, oder gehörte das in der Vergangenheit total zu diesem Abnabelungsprozess von meinen Eltern, dazu auch mein eigenes Leben zu haben. Und das erkenne ich total in Lynn wieder, dass sie ihr Ding macht und eben ihre Entscheidungen trifft und sich in ihre Rolle als erwachsene Person sozusagen einlebt. Also dieses Erwachsenwerden ist total wichtig. Und Eltern natürlich, die ein Kind aufziehen und immer Zugang hatten zu allen Gefühlen und zu allen Gedankengängen, sich dann total ausgeschlossen fühlen. Und das, finde ich, beschreibt Annette total.
Da wollte ich dich sowieso noch fragen, weil in dem letzten Buch konnte ich aus Erfahrung schöpfen, weil ich Geschwister habe und du als Einzelkind groß geworden bist. Deine Mama ist nicht alleinerziehend, ne? Aber deine Eltern haben sich getrennt. Mhm. Wie alt warst du da, als sie sich getrennt haben?
Also die waren so ungefähr, also 3, als sie sich so ungefähr getrennt haben. Dann haben sie es natürlich noch irgendwie probiert, wie es halt immer so ist. Und als ich 5 Jahre alt war, ist meine Mutter ausgezogen.
Okay, also wirklich ein klein ja. Kind. Das heißt, dieses Mal hast du wahrscheinlich viel mehr Gemeinsamkeiten mit Lynn.
Mhm.
Als ich, ne? Also wie ist es mit der Beziehung zu deiner Mama und im Vergleich zu Lynn und Annette? Hast du da Parallelen wiedergefunden?
Also ich glaube, dieses Thema von wissen wollen, wie geht es mir und irgendwie an meinem Leben teilhaben wollen, das findet zwischen uns auch ganz stark statt, zwischen meiner Mutter und mir. Und ich bin, also, und deswegen habe ich, glaube ich, mich in Lynn so ein bisschen wiedererkannt teilweise. Ich bin halt manchmal so, ich bin halt jetzt auch erwachsen, ich habe mein Life und es gibt vielleicht auch Teile meines Lebens, über die ich nicht unbedingt mit dir sprechen muss, weil es gibt andere Leute, mit denen ich darüber spreche und das hat nichts damit zu tun, dass ich dich, genau, hi!
Hey, Cara!
Also das geht nicht darum, dass ich irgendjemanden ausschließen will, aber vielleicht ist es nicht der richtige Rahmen oder so, ja, ne? Und dass ich aber diese Entscheidung für mich treffen kann, ohne dass es einen Konflikt gibt, das ist ganz schwierig auch oft.
Ich wollte noch, du hast nämlich gerade gesagt, da bist du auf das Buch eingegangen oder auf das Thema, wenn Eltern loslassen müssen. Und es gibt eine Passage, die ist ein ganz bisschen länger.
Mhm.
Und wir haben ganz viel geskippt, weil wir sind auf einmal beim Ende des Buches angekommen. Leute, sorry, wir versuchen gleich nochmal zum Anfang zu gehen, ne? Und was da wirklich so passiert ist. Aber ich wollte diese eine Stelle nochmal vorlesen, weil ich die sehr entscheidend finde für den Roman. Ich dachte über Fürsorge nach für das eigene Kind. Wie sehr stand diese Fürsorge der Freiheit des Kindes im Weg? Darin lag ein Konflikt, tatsächlich ein Widerspruch. Ich hatte die beiden Seiten, Fürsorge und Freiheit, jeden Tag aufs Neue ausgelotet. Ohne den Widerspruch auflösen zu können, mit einem bittersüßen Gefühl der Ungewissheit. Die Ungewissheit darüber, wie man das eigentlich machte, einen Menschen, den man geboren hatte, großzuziehen und auf diese Welt vorzubereiten. Eine Welt, die so anders sein würde als jene, in der man selbst aufgewachsen war. Lynn konnte das noch nicht wissen, aber vielleicht würde sie es eines Tages herausfinden, selbst erleben. Meine Fürsorge für sie hatte auch zu meiner eigenen Freiheit im Widerspruch gestanden. Fürsorge und Freiheit, das eine schränkte das andere ein. Freiheit und Fürsorge, beides hing untrennbar miteinander zusammen.
Ja, ich glaube, das ist dieser ultimative Konflikt von Elternschaft wahrscheinlich, der hier total gut beschrieben wird und der nochmal verstärkt wird im Fall von Annette, weil sie eben alleine ist. Mhm. Und es gibt auch so eine Szene, wo sie auch eine Art Date beschreibt und wo sie irgendwie mit einem Mann abends noch schwimmen geht oder so. Und wo sie dann, wo dann auch ihre innere Stimme sie schimpft und sozusagen zu ihr sagt, warum machst du sowas? Weil wenn mir jetzt irgendwas passiert, dann ist Lynn halt alleine.
Aber Lynn ist einfach schon erwachsen.
Genau.
Und so. Zwei Gedanken dazu. Den einen möchte ich ein bisschen aufsparen für später. Mhm. Aber weil du gerade über den Mann redest. Ich finde, wir können jetzt mal über schönere, lockere Sachen reden, nämlich über Dates. Was ich nämlich total toll an diesem Roman finde, ist, dass wir eine Geschichte erzählt bekommen aus der Perspektive einer Mitte 40-jährigen Frau.
Mitte, Ende, ja. Mhm.
Und es geht um Dates. Sie wohnt auf einer Halbinsel im Wattenmeer und nebenan ziehen drei jüngere Menschen, nämlich Marie, Agnes und Levin. Und deren Job ist es, alte Häuser auszuräumen und den Inhalt quasi entweder zu sagen, hier, das habt ihr noch, ne? Also von verstorbenen
Wohnungsauflösung.
Genau. Wohnungsauflösung,
so.
Danke. Mhm. Danke.
Bitte. Und, es gibt ein einfaches Wort dafür, Hase.
Levin findet sie nämlich ganz sweet eigentlich.
Ja.
Levin ist aber sehr viel jünger. Und das ist aber total schön, dass das die Liebesgeschichte des Romanes ist. Mhm. Dass sie, beziehungsweise Liebesgeschichte, das ist ja gar keine aufgeklärte Liebesgeschichte, die sind am Ende ja nicht zusammen. Also, okay, es endet damit, dass sie wieder in das Haus reingeht, wo er ist, ne? Aber man weiß nicht wirklich, was mit denen passiert.
Ja.
Sie sind jetzt kein Paar. Die haben zwei, drei Dates, aber verbringen auch eine Nacht miteinander. Und ich finde, die Dates, die sie haben, ich fand das einfach total filmisch. Ich finde sowieso, dieser ganze Roman, der ist wahnsinnig, die Sprache ist, die vermittelt so eine Ruhe und sie vermittelt irgendwie erstaunlicherweise das Gefühl, was ich hätte, wenn ich am Wattenmeer auf dieser Insel bin. Also ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin vor Ort. Es hat mich an diesen Ort gebracht und ich habe die beiden begleitet bei diesen Dates und ich habe richtig Herzklopfen bekommen und ich wollte einfach, dass die miteinander was anfangen.
Ja, also ich muss sagen, das ist natürlich jetzt auch eine weibliche Perspektive darauf, diese Storyline ältere Frau, jüngerer Mann ist ja gerade auch so ein bisschen trendy. Mhm. Wir denken irgendwie an Nicole Kidman in, wie heißt es nochmal?
Baby Girl
oder
Anne Hathaway, Amazon Prime.
Genau, also es gibt ja gerade ganz viele dieser Geschichten und auch in Social wird es ja hoch und runter gespielt. Mhm. Und ich muss sagen, ich hatte diesen Moment, wo beschrieben wird, dass die da einziehen und dass dann eben auch ein junger Mann dabei ist und ich war so.
Jetzt auch noch hier?
Ja,
ja,
also so ein bisschen,
ah, ja, okay.
Aber das ist
und
auch.
Hat sich das aufgelöst oder war das während des ganzen Romans so?
Ich war so ein bisschen so, also meine Dating-Erfahrungen mit Mitte, Ende 20-jährigen Männern sind nicht, dass die mich irgendwo hinfahren in irgendein verschlossenes altes Haus oder keine Ahnung.
Wie sind denn deine Dating-Erfahrungen mit Mitte, Ende 20-jährigen Männern?
Dafür haben wir einen anderen Ort, um das zu beschreiben. Schade. Nein, aber es ist so ein bisschen so, ich fand das unheimlich romantisch, aber eben auch so ein bisschen fast an der Grenze
zum Kitsch.
Mhm. Und ich fand auch, weil du jetzt gerade eben das Ende ansprichst, also das Ende des Romans ist quasi, dass Annette sich so selber sagt, ich habe mich in den letzten Jahren auch oft selbst vergessen. Mhm. Und dann macht sie sich irgendwie fertig und klingelt bei ihm. Und das hat mich irgendwie ein bisschen, also mich hat dieses Ende ein bisschen enttäuscht, weil ich war so ein bisschen so, ah, okay, und das ist jetzt die Lösung.
Habe ich auch gedacht, weil es ist natürlich oft so, dass Geschichten dann ein Happy End haben, wenn man dann die Liebe findet. Und bei Frauen ist es in einer heterosexuellen Geschichte, die erzählt wird, oft einfach die Rettung des Mannes.
Ja.
Ne? Und sie geht jetzt zu ihm. Das stimmt, die Gedanken hatte ich tatsächlich auch.
Ja.
Ich fand trotzdem fand ich eigentlich den Levin-Strang ganz süß, weil, und jetzt fand ich nämlich eben nicht, dass es super kitschig war, weil es nicht super auserzählt wurde, weil ja, sie hatten dann so das Date und dann war er aber auch ganz lang einfach nicht mehr am Start, aber es wurde auch gar nicht, sie war dann auch nicht hart eifersüchtig und war so wie, wo ist er jetzt die ganze Zeit, sondern er war einfach arbeiten und war nicht dabei. Und also dafür finde ich, es war eben nicht kitschig, weil es nicht zu lang erzählt wurde, nicht zu viel.
Ja, ich will gar nicht auf dieser Ned und Levin-Sache jetzt so rumhacken, weil im Grunde ist es eine total süße Liebesgeschichte, die auch so ganz vorsichtig erzählt ist.
Genau, und es geht ja vor allem auch nicht primär um die Liebesgeschichte, sondern um die Beziehung zwischen Annette und ihrer Tochter.
Genau.
Ich habe noch eine Frage an dich. Mhm. Würdest du wieder zu deiner Mama ziehen?
Nein. Du?
Nein. Nein, ich habe wirklich, also ich liebe meine Eltern, ich bin da auch auf dem Land groß geworden, jetzt nicht an der Ostsee direkt, aber in Hamburg, ne, Umland, und ich liebe es da zu sein, aber ich muss nach 3 Tagen auch wieder weg, weil mir die Decke auf den Kopf fällt. Ich kann nicht. Ich brauche dann auch wieder ein bisschen, ich brauche mehr wildes, buntes Leben, Diversität und andere Leute um mich herum, als dann tatsächlich
Vorstadt. Ja.
Als dann Vorstadt.
Ja.
Genau.
Voll.
Auch wenn ich die Zeit mit meiner Familie liebe und genieße. Aber das wissen sie auch. Aber denen geht es genauso bei mir. Also, die lieben es, mich in Berlin zu besuchen und dann nach 3 Tagen wollen sie auch wieder aufs Land. Also, wir sind Fairplay.
Fairplay.
Okay, lass uns noch mal ein bisschen über den Roman reden und was uns gefallen hat und was uns vielleicht nicht so gefallen hat.
Ja. Genau, also man muss vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen so ein bisschen mehr in das Narrativ reingehen, das da passiert. Annette bekommt diesen Anruf, Lynn hat einen Unfall, sie ist bei einem Vortrag, den sie halten sollte, zusammengebrochen. Dann holt Annette Lynn im Krankenhaus ab und Lynn sagt, sie will erstmal eine Woche mit nach Hause kommen. Und dann nach einer Woche geht sie auch wieder zurück nach Berlin. Sie ist nach Berlin gezogen. Und dann erhält aber Annette auch die Nachricht von Lynn, dass sie wieder zurückkommen will und dass sie ihre Wohnung in Berlin auflöst.
Und eigentlich auch einen Perspektivwechsel vornimmt, weil sie aufhören möchte, in dem Bereich zu arbeiten, in dem sie gearbeitet hat und letztendlich dann einen Job in der Bäckerei
anfängt. Ja. Und davor aber auch wie so eine Art kleine depressive Phase hat, wo sie sehr viel schläft und sehr spät ins Bett geht und sich eben auch mit der Vergangenheit beschäftigt, mit den Hinterlassenschaften ihres Vaters und so weiter. Und gleichzeitig, ja, also geht es eben auch um diese Kommunikation zwischen den beiden.
Und da, apropos Kommunikation, also wir kommen ja noch zur Kategorie Anrufbeantworter, ne? Eure Sprachnachrichten, eure Gedanken zu Halbinsel, da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist das, was ich ein bisschen vermisst habe an dem Roman tatsächlich. Mhm. Also ich habe mehr gehofft, dass ich auch von der Tochter was mitbekomme, und mehr auch in der Gedankenwelt von der Tochter, also einfach mehr checke, wer Lynn ist.
Ja.
Weil die einzigen Momente, in denen man Lynn kennengelernt hat, waren die, in der direkte Sprache benutzt wurde.
Ja.
Dadurch, dass ja aber Annette die Erzählerin war oder wir uns in Annettes Kopf befunden haben, wussten wir eigentlich gar nicht, wie es Lynn geht. Und dafür, ehrlich gesagt, als ich dann auch den Buchrücken gelesen habe.
Ich wollte gerade auf den Buchrücken zu sprechen kommen.
Ich habe das gelesen und ich dachte tatsächlich, ich bekomme mehr über die Beziehung mit.
Ja.
Das war mir ein bisschen zu wenig. Und ein bisschen Kritik, was mich ein bisschen gestört hat, ich fand Lynn wahnsinnig lang sehr unsympathisch.
Ja.
Ich war Team Annette, aber dann doch nicht Team Annette. Und dann ich konnte mit Lynn nicht connecten.
Das finde ich interessant, weil Lynn bekommt viel weniger Screentime, um jetzt mal irgendwie Screentime auf ein Buch anzuwenden. Ich hatte auch bei diesem Klappentext, war ich auch so, okay, es geht um eine Annäherung und ich fand, es war halt nur Annette und Lynn eben, wie du gerade richtig beschrieben hast, nur in diesen direkten Rede-Szenen und dann ja auch konfrontativ oft. Mhm. Also eben im Sinne von, du verstehst mich nicht, du hast mir Sachen vorenthalten, ich brauche jetzt meine Ruhe und du kannst das nicht akzeptieren. Und ich habe mich darin so ein bisschen wiedererkannt, also auch mich, glaube ich, vor vielleicht noch 10 Jahren oder so, wo ich eben auch mehr in dieser konfrontativeren Abnabelungsphase vielleicht war, im Kontext zu meinen Eltern, und konnte deswegen schon mit Lynn connecten und habe auch verstanden relativ schnell, was Lynn nervt an ihrer Mutter und was dann eben diese Reaktionen hervorruft. Aber eben, es ist viel Annette und wenig Lynn.
Das hätte ich hätte gerne mehr Lynn und weniger Annette.
True Story.
Auch wenn wir hier Annette begleiten und was ich total schön finde, ich habe mir eine Notiz reingeschrieben. Es ist eine Coming-of-Age-Story einer Mitte 40-Jährigen.
Das stimmt.
Und das finde ich irgendwie toll.
Ja.
Und weil normalerweise liest man natürlich Coming-of-Age von Teenies oder Anfang 20, aber dass man hier wirklich einer erwachsenen Frau zusieht und dabei begleitet, aus sich herauszukommen und aus sich rauszubrechen, ist was ganz Besonderes. Ja. Und das hat mir total gut gefallen.
Ja.
Wollen wir?
Wir starten mit dem Anruf.
Genau, wollte ich gerade vorschlagen, weil ich merke irgendwie, das, was ich noch sagen möchte, hebe ich mir so ein bisschen auf, weil ich weiß, dass es noch kommt. Ich würde sagen, wir starten jetzt mit der nächsten Kategorie und das sind eure Meinungen der Anrufbeantworter.
Hi, hier sind Yannick und Kara. Wir lesen gerade und sind deswegen telefonisch nicht erreichbar. Hinterlasst uns doch gerne eure Gedanken zum Buch nach dem Piep. Piep,
piep. Danke für eure Meinungen, eure Sprachnachrichten zu Halbinsel von Christine Bilkau. Ich würde mal eine Nachricht abspielen, die erste, und die ist von Alina.
So, hier sind jetzt meine Gedanken zur Halbinsel von Christine Bilkau. Was mir besonders gut gefallen hat, ist die Erzählart. Die Sprache ist ruhig, fast schon zurückhaltend und gleichzeitig klug und eindringlich. Sie wirkt dabei nie belehrend oder aufdringlich und kommt ohne großes Drama aus und hat mich dennoch berührt. Das erneute Zusammenleben von Mutter und Tochter unter einem Dach sorgt für den typischen Generationenkonflikt, in dem ich mich selbst wiedergefunden habe. Lynns Erschöpfung konnte ich ebenfalls gut nachempfinden, denn gleichzeitig spiegelt diese auch die Erschöpfung der Erde und des Klimas wider. Alles in allem ist es ein leises, aber schönes Buch, das bleibt.
Das finde ich total passend, was Alina sagt, weil Alina geht ja auf die Kategorie Sprache ein. Mhm. Wir haben ja auch am Ende unser Ranking, und unser Ranking, da haben wir uns 6 Kategorien ausgedacht. Und eine der Kategorien ist Sprache. Und ich finde, und das hatten wir auch gerade schon angesprochen, das sehe ich nämlich auch so, dass das Buch wahnsinnig ruhig erzählt wird und dadurch tatsächlich auch für mich die Ortschaft sich übermittelt durch
und
die
so
Sprache.
Das, was du vorhin meintest, dass du das Gefühl hattest, du bist wirklich da.
Ich bin dort, genau. Ja. Das fand ich total besonders. Mhm. Und das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Ja. Also ich finde, und dazu gibt's ja aber auch gleich nochmal eine andere Sprachnachricht, das Thema Klimawandel, Klimaschutz, das spielt ja in dem Buch auch eine große Rolle. Mhm. Und diesen Aspekt, den Alina hier sagt, der ist mir gar nicht so aufgefallen.
Mir auch nicht, und das finde ich aber richtig, richtig ein schöner Gedanke.
Total, also dass sich diese Erschöpfung der Welt in Lynns Erschöpfung widerspiegelt, das fand ich irgendwie eine gute Beobachtung, weil es stimmt ja auf eine Art.
Es stimmt total und einfach dieser, und das ist nämlich auch so interessant, weil Annette war früher auch aktiver, was den Klimaschutz angeht und hat es dann aber einfach wahrscheinlich auch durch eine Müdigkeit oder eine Erschöpfung, weil sie gemerkt hat, ich komme nicht weiter und in derselben Situation stecken wir ja auch wieder.
Ja.
Also es gab Fridays for Future, dann gab es die Klimakleber, jetzt gerade, ich meine, es passieren furchtbare Sachen auf der Welt. Klimakrise
total in den Hintergrund
ist
gerückt.
Absolut in den Hintergrund gerückt. Und deswegen ist natürlich auch, weil es sind vor allem, ist natürlich vor allem unsere Generation und die Leute danach kommen, die an die wirklich ferne Zukunft auf diesem Planeten nachdenken.
Ja.
Und die merken aber, wir kommen nicht weiter. Wir kommen nicht weiter. Wir können laut sein, aber wir sind auch einfach erschöpft.
Ja.
Und das ist Lynn.
Auf jeden Fall. Können wir die
von
Markus bitte abspielen?
Eigentlich wollten wir die anders abspielen.
Aber ich finde, jetzt passt es gerade perfekt.
Das ist der richtige Übergang. Markus, here you go.
Was ich besonders spannend an Halbinsel finde, ist, wie das Thema des Klimawandels positioniert wird. Unsere Generation, die jüngere Generation, die es eigentlich total betrifft, bekommt gar nicht mehr den notwendigen Zugang oder es gibt nicht mehr ausreichend Visibilität in den Medien, weil es so einen Grundrauschen gibt, es passieren überall furchtbare Dinge auf der Welt und man stumpft irgendwie ab. Hier in dem Roman allerdings gelingt es durch die Einbettung in die Geschichte, nämlich sie leben auf einer Halbinsel im Watt, der ansteigende Meeresspiegel stellt eine Bedrohung dar. Es ist ein Thema, das ständig thematisiert wird oder was ständig eine Rolle in der Beziehung zwischen der Mutter und der Tochter einnimmt. Und dadurch wird ein super emotionaler Zugang zu dem Thema des Klimawandels geschaffen, der meines Erachtens nach A, super relevant und notwendig ist und bisher sehr, sehr selten nur in der Literatur umgesetzt wurde.
Ja, und ich finde, Markus fasst das auch total gut zusammen, weil Das ist wirklich, also das ist so subtil in dem Buch, aber es findet die ganze Zeit statt. Also auf einmal wird dieses Problem zu so einem erlebbaren Problem. Das ist in der Lebensrealität verankert.
Genau. Und das, was Markus sagt, finde ich auch so richtig, dass ich das Thema selten in Literatur verpackt bekomme. Mhm. Also ne, man bekommt es wirklich nur aus den Nachrichten so. Ja. Und das fand ich aber schön. Aber vor allem, was du auch meintest, dass es so subtil passiert. Mhm. Dass es nicht einfach In-Your-Face-Klimabuch ist, sondern es spielt eine wichtige Rolle für die Welt, aber auch für die Charaktere und somit auch für den Leser und die Leserin. Das finde ich wirklich einen wahnsinnig schönen Gedanken. Ich mach mal weiter. Ja, wir machen einen neuen Anrufbeantworter. Und zwar kommt Daniel.
Dabei standen für mich bei der Lektüre Grundsatzfragen im Vordergrund, die noch lange nachwirken. Wie geht man mit Verlusten um? Wer gar was kriegt uns durch das Leben? Welche Bedeutung hat Familie? Wie stark sind wir? Aber auch, ganz subtil, welchen Wert hat Kunst? All das wirkt nun schwer, aber das Buch hat für mich beides vereint. Den Flair einer leichten Sommerlektüre, und dabei auch die Verankerung philosophischer Grundsatzfragen.
Ich finde eine Sache total schön, die du sagst, weil ich, das ist wie so ein Blurb, der dann hinten auf dem Buch steht, nämlich eine sommerliche, leichte Lektüre mit Grundsatzfragen, die diskutiert werden. Und das, finde ich, bringt das ganz gut auf den Punkt.
Ja, ich wollte noch einmal kurz auf den Kunstaspekt eingehen, weil Lin ja in ihrer Ohnmacht dann ein Kunstwerk beschädigt und das spielt auch eine mit dem Traubensaft und das spielt auch nochmal eine große Rolle, weil das wird dann restauriert und Annette besucht auch den Restaurator. Es ist auch nochmal interessant, weil der Restaurator dann nochmal ein Themenfeld aufmacht. Mhm. An der Stelle, ich lese kurz vor.
Ja, sehr gerne.
Vielleicht lag es an der Wortwahl, an der Kombination von bestimmten Begriffen, sagte ich. Welche Kombination? Eine Klimatagung, eine junge Frau, ein Kunstwerk, Traubensaft, ein Schaden. Offenbar hat das dazu geführt, dass sie eine Aktivistin im Kopf hatten, die roten Saft gegen ein Bild schüttet. Und das ist eben auch nochmal, finde ich, ganz spannend, weil das hat sich für mich nicht aufgelöst. Also ich war die ganze Zeit so, ich wusste nicht, ob Lin das absichtlich gemacht hat oder ob sie wirklich einfach ohnmächtig geworden ist.
Kara?
Ja.
Ich habe mir nie die Frage gestellt.
Du hast dir nie die Frage gestellt?
Nein.
Nicht?
Nein, ich bin einfach davon ausgegangen, dass das Hotel oder dass die Firma, die ja auch Teil dieser Holding von diesem Hotel war, dass die
Kohle nicht abdrücken wollte.
Ja, oder das einfach entweder selbst beschmutzt hat oder einfach Geld brauchte für die Restauration des Saals und dann auch des Kunstwerks, um es dann für mehr Geld zu versteigern.
Nee.
Und das deswegen Lin untergeschoben hat.
Nee, ich habe mich gefragt, ob Lin das vielleicht absichtlich gemacht hat.
Jetzt ist mir Lin ja gar nicht mehr unsympathisch.
Ja, siehst du?
Ich liebe Lin. Lin, go for it.
Weil dann später Annette ja auch so Aufnahmen sieht von einem Klimaprotest und dann ein Mädchen sieht, die auch so den Haarzopf oben hat und sich dann fragt, ob das Lin ist oder nicht. You get?
I get.
Ja.
Ey, wie gut, dass wir drüber reden.
Ja.
Wie gut, dass Daniel nochmal den Kunstaspekt aufgegriffen hat.
Voll.
Okay, machen wir mal weiter, ne? Ich spiele mal eine Nachricht vor von Lea.
An manchen Stellen hat mir so ein bisschen der Austausch zwischen den Charakteren gefehlt. Einfach, dass man über Dinge spricht, ohne sie einfach so stehen zu lassen. Vielleicht ist es auch einfach nur eine persönliche Vorliebe von mir, dass man das noch mehr hätte machen können. Andererseits hat es natürlich auch dadurch eben gerade viel zum Nachdenken angeregt. Und ja, wahrscheinlich sollte das genau eben das Ziel von dem Ganzen sein.
Lea, du sprichst mir aus der Seele. Wir haben ja darüber gerade schon gesprochen, ne? Ich hätte sehr gerne längere Dialoge. Es geht mir bei Filmen auch immer so, ich glaube, deswegen mochte ich Adolescence so gerne. Die Miniserie auf Netflix, die so in 4 One-Takes gedreht wurde, weil es da einen Dialog gab von dem Ehepaar 20 Minuten lang im Schlafzimmer. Und ich war so dankbar, dass ich da zugucken durfte. Und ich war so dankbar, dass ich endlich mal nicht nach 1,5 Seiten Dialog-Drehbuch in eine neue Szene springe. Das heißt, ich bin sowieso ein Fan, so wie Lea, von nicht auserzählt, aber einfach mehr erzählt. Und das hatten wir gerade schon angesprochen, das habe ich hier ein bisschen vermisst.
Ja, also es ist, wie gesagt, in dem Buch würde ich sagen 90% Annette und ihre Perspektive auf Lin und vielleicht nicht mal 10%
Nee, und ich hätte mir auch einfach gerne die Dialoge länger gewünscht. Ja. Also es hätte einfach mehr vertragen, meiner Meinung nach. Deswegen kann ich da Lea nur sehr gut verstehen.
Ja.
Abschließend wollen wir die Kategorie mit einer Sprachnachricht von Frieda.
Mich hat besonders interessiert, wie Christine Bilkau über ihre Hauptfigur Annette, eine Ende 40-jährige Frau, das Älterwerden einer Frau erzählt. Und das fand ich irgendwie unkonventionell. Also ich habe gemerkt, dass ich beim Lesen mir nicht wirklich darüber Gedanken gemacht habe, dass diese Frau jetzt auf die 50 zugeht und diese Klischees von keine Energie mehr oder irgendwie zermürbt vom Leben. Ich finde, da hat sie eine ganz andere Frauenfigur geschaffen, was ich ja unkonventionell und spannend fand.
Ja, Frieda ist jetzt auch in unserem Spannenclub angekommen, finden wir gut. Ja,
wir können einen schlürfen, einen kleinen Shot auf Spannend. Genau, das, was Frieda sagt, haben wir auch schon gesagt. Ne? Wir finden es total, oder ich finde es total spannend, dass wir hier einer Protagonistin folgen, die oder eine Coming-of-Age-Story lesen, einer älteren Frau. Und auch wie Frieda habe ich mir keine Gedanken gemacht, dass sie eigentlich die erwachsene Frau ist.
Mhm. Andererseits ist man mit Mitte 40 halt auch nicht alt.
Natürlich nicht, aber ja, absolut. Also. Aber man hört natürlich oder liest mehr Geschichten. Ich lese mehr Geschichten, vielleicht fehlen mir auch einfach die Romane und ich habe sie noch nicht gelesen von Coming-of-Age-Stories in den 40ern, 50ern, aber das kenne ich sonst eigentlich nicht aus von dem Alter. Eine Sache noch, weil wir über das Cover auch reden wollen. Ich bin nämlich ein totaler Coverkäufer. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Cara, aber ich gehe in den Buchladen und ich greife nach dem bestaussehendsten Cover, lese mir dann den Klappentext durch. Und wenn ich im Buch empfohlen bekomme und ich das Cover aber scheiße finde, dann
kaufe ich es nicht.
Dann bin ich so wie
Same, judging books by their cover.
Und zwar only.
Only. Nein, oh Gott, das klingt so oberflächlich. Wir sind keine oberflächlichen Menschen.
Nein, aber ja. Aber das ist der Grund übrigens, warum ich, also es gibt auf dem Cover den Sticker, ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse. Deswegen habe ich den Roman gegriffen, weil ich das erstmal vielversprechend fand. Aber ich habe den Roman auch gegriffen, weil ich wirklich finde, dass das Cover sehr, sehr schön aussieht. Und ich wollte dich fragen, ob du glaubst, dass das Annette oder Lynn ist auf dem Cover?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist Annette.
Ich bin auch für Annette.
Ja.
Es könnte auch Lynn sein. Es wäre beides fein, aber ich glaube, es ist Annette.
Ich glaube, es ist Annette.
Also dem Cover gebe ich auf jeden Fall viele Punkte.
Ja.
Das finde ich richtig schön.
Neue Kategorie, Judging a Book by its Cover.
Vielleicht in den Laberfolgen.
Ja.
Aber wo du gerade über Kategorien sprichst, ich glaube, wir leiten jetzt mal meine Lieblingskategorie ein.
Charaktere, die wir daten würden. Ja, Yannick.
Ja.
Ich glaube, viele Zuhörende denken bei Charaktere, die wir daten würden, automatisch an Levin.
Voll. Ich glaube, ich weiß, wen du daten würdest.
Wen denn?
Weißt du auch, wen ich daten würde?
Den Schimmel.
Ja, oh Gott. Okay.
Nein, ich weiß, ich habe keine Ahnung, wen du daten würdest.
Okay, du den Restaurator.
Ich würde den Restaurator daten.
Nicht mehr, wirklich?
Es gibt eine Szene.
Ich sehe dich mit dem Restaurator in seiner Werkstatt.
Ja, und weißt du?
Zeig mir doch mal ganz kurz, wie du das Bild schön machst.
Und weißt du, was der Restaurator dann macht, wo ich mir übrigens ein kleines Herzchen an den Ja, Moment, hier.
Okay, schieß los.
Also es gibt eine Szene, wo du sagst so, du siehst mich da sitzen, ich sehe mich da auch total sitzen und dann übernachtet Annette ja beim Restaurator und wacht morgens auf und dann kommt dieser Satz. Der Restaurator saß unten in der Küche an einem der beiden überfüllten Tische und er hatte ein Eckchen freigeräumt, für mich gedeckt und Kaffee gekocht.
So einfach bist du zu kriegen?
Ich bin, manchmal bin ich einfach zu kriegen.
Du willst einfach nur, dass man dir einen Kaffee kocht?
Und mir eine kleine Ecke vom überfüllten Tisch freiräumt. Manchmal geht's so einfach. Wen würdest du daten? Nicht den Schimmel.
Nee, du hast noch einen Versuch.
Lynn.
Nein. Nein, hier geht es nicht darum, dass Lynn weiblich ist.
Ja.
Johann.
Ja, stimmt. Oh, makes sense. Mhm. Ja, Johann ist auch sehr sympathisch.
Der verstorbene Vater von Lynn, den finde ich einfach nur cool. Er gibt die besten Beziehungstipps in Annettes Kopf. Das heißt, wir reden ja darüber, dass Annette, dass es eigentlich ihre Gedankenstimme ist, aber es ist ja immer aus der Person von Johann heraus. Ich finde, er gibt sehr moderne Erziehungstipps. Er ist derjenige, der Annette immer beruhigt und sagt, jetzt lass sie doch mal so.
Ja.
Und ich finde Johann wirklich...
Johann klingt super sympathisch.
Johann super sympathisch. Also ja. Ich finde es wirklich einfach ein korrekter Typ.
Ja.
So ein bisschen wie Riley aus Blue Sisters, wo man einfach das Gefühl hat, das ist ein guter.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja. Johann würde ich denken. Bevor wir den Roman ranken, möchte ich abschließend zur Buchbesprechung noch dein Lieblingszitat hören.
Ja. Mein Lieblingszitat ist eher so ein allgemeines Zitat. Mhm. Das finde ich irgendwie allgemein anwendbar. Und es ist das Folgende. Es grenzt an ein Wunder, wenn man geliebte Menschen um sich hat und sie nicht zu früh verliert. Ein noch größeres Wunder ist es, wenn es einem mehrmals im Leben gelingt, jemanden zu finden, der es gut mit einem meint.
Ich kann mich noch ganz doll an diesen Satz erinnern.
Ja.
Ja. Mega schön.
Ja.
Finde ich, können wir stehen lassen, oder?
Ja.
Okay. Ich lese mein Lieblingszitat vor. Wo würde die Einsamkeit lauern? Hinter der Veränderung oder dem Vertrauten?
Das ist auch ein Knaller.
Mic drop.
Mic drop.
Mic drop.
Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal in unsere Rankings rein.
Wir gehen in unsere Rankings rein.
Genau, wir ranken und wir ranken ja immer in 6 Kategorien und das sind erstens Sprache und Schreibstil, zweitens Handlung und Plot, drittens die Charakterentwicklung, viertens Spannung und Tempo, fünftens emotionale Wirkung und sechstens die Themen und Botschaften des Buches. Und es gibt immer, also 10 Punkte ist das Maximum, 1 Punkt ist
Das Schlechteste. Ein Punkt ist
düdüm.
Ein Punkt werden wir hoffentlich niemals vergeben.
Niemals.
Genau, und wir vergeben Punkte von 1 bis 10 und auch ihr gebt Punkte von 1 bis 10 und ihr habt uns ja auch, also viele von euch haben uns eure Punkte mitgeteilt und am Ende rechnen wir die Punkte von den 6 Kategorien zusammen und teilen das durch 6. Das ist quasi das Ranking pro Person. Ne?
Ja.
Wo bist du rausgekommen?
Ich bin tatsächlich bei 5 von 10 Punkten rausgekommen.
Du bist bei 5 von 10 rausgekommen. Okay.
Und du?
Ich gebe Halbinsel von Christine Bilkau 6 von 10 Punkten. Und wenn wir den Durchschnitt von unseren Rankings und den Rankings der Community nimmt, dann hat Halbinsel ein Endergebnis von
7 von 10 Punkten.
Herzlichen Glückwunsch,
Herzlichen Halbinsel. Glückwunsch. Und vielen Dank an unsere Community, dass ihr so fleißig mitgerankt habt.
Total.
Und weil wir ja auch über das neue Buch entscheiden müssen, das wir am 21.10. lesen, kommt ihr aus dem Ranken gar nicht mehr raus oder aus dem Abstimmen. Ab heute könnt ihr abstimmen, welches Buch wir in der nächsten Book Club Edition am 21.10. besprechen sollen.
Genau. Und dazwischen gibt es ja noch eine Zwischenlaber-Upgrade-Folge. Am 7.10. kommt die nächste Folge raus und wir haben eine ganz tolle Gästin zu Besuch.
Ja, das wird toll.
Mit der wir über Bücher reden werden.
Ja.
Also, schön, dass ihr wieder dabei wart. Abonniert uns und wir freuen uns auf euch in 2 Wochen.
Tschüss.
Ciao, ciao. Zwischen Kotti und Kapiteln ist eine Produktion von Chop Chop Studio. Tausend Dank an Benjamin Held.
Idee und Konzeption Yannick Schümann und Kara Wolf.
Vielen Dank auch an unsere Presseagentin Marie-Claire Kosik.
Und ein besonderer Dank geht raus an unser Maskottchen Felix Krug. Yeah.